Deutschlandfunk, kontrovers.
Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk-Oliver Heckmann im Kölner Funkhaus. Schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich, da sollte die Klimakonferenz von Glasgow schon im letzten Jahr stattfinden. Wegen Corona hatte die britische Regierung das Mammut-Event aber verschoben und so startete sie gestern unter nochmal veränderten Bedingungen. Hochwasserkatastrophen auch in Deutschland, Feuersbrünste in den USA und anderswo Dürren in aller Welt. Extremereignisse dieser Art kommen immer häufiger vor, auch Folge des menschengemachten Klimawandels. Die Klimakonferenzen von Rio, Kyoto und Paris, sie waren Meilensteine bei den globalen Bemühungen, das Klima vor dem Umkippen zu schützen. Doch die Beschlüsse, auf die sich die Weltgemeinschaft damals hat einigen können, das zeigt sich nun, sie reichen bei weitem nicht aus. Im Gegenteil. Legen die Länder dieser Welt beim Klimaschutz das gleiche Tempo an den Tag wie bisher vor, ist das Ziel, die Erwärmung auf unter 2, besser noch 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, nicht zu erreichen. Die Vertragsländer müssten ihre Anstrengungen versiebenfachen, schlugen die Vereinten Nationen zuletzt Alarm. Ansonsten sei man gerade dabei, auf eine Erderwärmung von 3 Grad zuzusteuern, mit katastrophalen Folgen. In Glasgow also muss sich die Weltgemeinschaft auf nächste Schritte verständigen. Nach der Abwahl Donald Trumps sind auch die USA wieder mit an Bord und Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute an. Während in Berlin die potenziellen Koalitionäre SPD, Grüne und FDP ebenfalls um eine gemeinsame Klimapolitik ringen. Wie sind Sie also die Aussichten, dass in Glasgow die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit geschlossen werden kann? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich findende Ampel in Berlin eine Klimapolitik betreibt, die ambitioniert genug ist? Und war es ein Fehler, womöglich erst aus der Atomkraft und dann aus der Kohle auszusteigen? Frankreichs Präsident Macron setzt ja auf die Atomenergie als grüne Energie, ebenso wie Großbritannien und andere Länder auch. Klimakonferenz von Glasgow, letzte Chance für den Globus, das Thema heute hier bei Kontrovers. Und da möchte ich Ihnen zunächst wie immer unsere Gäste vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das Andreas Glück von der FDP. Er ist Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen im Europaparlament. Er ist uns aus Münsingen in der Schwäbischen Alb bei Reutlingen zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Glück.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Heckmann.
Dann in Berlin ist für uns Silvia Kotting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen, langjährige Vorsitzende des Umweltausschusses des Deutschen Bundestags. Dem Neuen gehört sie nicht mehr an. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Kotting-Uhl.
Dankeschön. Guten Tag, Herr Heckmann.
Dann last but not least Lars Rover von der CDU, neu und direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags und derzeit noch Mitglied des Landtags in Sachsen, dort Energie- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Schönen guten Tag auch Ihnen nach Dresden, Herr Rover.
Schönen guten Tag aus Dresden.
Seit 8 Uhr waren unsere Anrufbeantworter hier für Kontrovers schon geschaltet. Hier eine kleine Auswahl auf unsere Frage. Klimakonferenz von Glasgow. Letzte Chance für den Globus?
Ja, guten Morgen, Frau Rizzi. Ich muss leider sagen, ich bin absolut sprachlos über die Äußerungen, die bislang vor der Klimakonferenz getätigt wurden. Ich sehe einfach überhaupt gar keine Chance. Ich bin so verzweifelt eigentlich über diese Ignoranz.
Martin Macker aus Hamburg. Es ist die letzte Chance für die Menschen und auch für die Tierwelt. Das bedeutet, dass wir den CO2-Preis von 60 Euro hätte schneller auf 300 Euro ansteigen lassen sollten. Dadurch werden zwar einige Menschen weniger Auto fahren und weniger fliegen, aber das ist mir lieber, als dass die Menschheit ausstirbt.
Guten Tag, Vogler, Landkreis Ummern. Letzte Chance für den Globus? Na, der Globus. Unser Planet kommt sehr gut ohne den Menschen zurecht.
Konrad Stiefvater, Bad Krozingen. Die Klimaerwärmung kann nicht aufgehalten werden, weil wir zu viele Menschen sind.
Guten Morgen, Marianne Glockner, Berlin. Ich habe in den 70er Jahren schon Bücher vom Club of Rome gelesen und es hat sich wenig seither getan. Im Gegenteil, wenn man China anguckt oder auch andere Großmächte wie Russland, ja, dann denkt man, okay, der Klimawandel wird dort so gut wie nicht zur Kenntnis genommen. Es wird ja drüber gesprochen.
Guten Morgen, mein Name ist Paul. Ich rufe Sie an aus der Nordhalde. Der Ort heißt Hanstedt und ist in der Nähe von Hamburg. Der Klimaschutz hat was mit fortschrittlichem Denken zu tun. Und es gibt doch deutlich Kräfte, die das fortschrittliche Denken in Frage stellen oder sogar negieren als falsche und fehlgesteuerte Entwicklung.
Also große Skepsis bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer. Das war natürlich eine Auswahl, aber mehr oder weniger repräsentativ für die Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh schon angerufen haben unter 00800 4464 4464. Die Telefone sind weiterhin geschaltet und wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen und uns auch eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, dann steigen wir ein in die Diskussion. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat zum Auftakt gesagt, die Zeit für diplomatische Freundlichkeit ist vorbei, wenn nicht alle Regierungen, insbesondere die der G20-Staaten, aufstehen und die Anstrengungen gegen die Klimakrise anführen, steht uns entsetzliches menschliches Leid bevor. Silvia Kotting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen, sehen Sie das auch so? Ist die Zeit der diplomatischen Freundlichkeit vorbei?
Ja, die ist in der Tat vorbei. Die Dringlichkeit ist ja jetzt auch bei diesen ausgewählten Beiträgen von Zuhörern, von Anruferinnen klar geworden. Sie wird aber auch natürlich aus dem klar, was Sie zur Einleitung in diese Sendung schon dargestellt haben. Die Flutkatastrophen überall, die unvorstellbare Hitze in Teilen USA, Kanada und so weiter. Man muss es gar nicht aufzählen. Also wir spüren, dass wir im Klimawandel sind. Es sind nicht mehr die Vorboten, sondern es ist der beginnende Klimawandel. Und wir wissen von allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern, dass sich all das, was wir jetzt schon erleben an Hitzeperioden, an Überschwemmungen, an Dürren und so weiter, multiplizieren wird. Und zwar sehr schnell, wenn wir nicht gegensteuern. Jetzt ist eine große Skepsis von den Stimmen, die Sie ausgewählt haben, zu hören gewesen, dass in Glasgow tatsächlich etwas erreicht werden kann. Ich nehme diese Skepsis auch ansonsten wahr. Trotzdem muss man diese Klimakonferenz natürlich versuchen zu nutzen, weil es ist eine Menschheitsaufgabe, es ist die Aufgabe aller Nationen auf dem Globus. Die G20 sind in dieser Frage erwartungsgemäß gescheitert, würde ich sagen. Das heißt aber nicht, dass das bei dieser Klimakonferenz in Glasgow scheitern muss. Ich glaube, diese Zunahme der Dringlichkeit im letzten Jahr ist von daher eigentlich gar nicht schlecht, dass der Glasgow-Gipfel erst dieses Jahr stattfindet und um ein Jahr verschoben werden musste, weil die Dringlichkeit tatsächlich immens zugenommen hat in diesem Jahr, das Bewusstsein. Und wir müssen natürlich versuchen, auf dieser Konferenz, wo eben nicht nur die reichen Staaten, die jetzt fürchten, dass sie etwas von ihrem Wohlstand oder ihrer Wirtschaftskraft verlieren, wir werden da sicher später noch drüber reden, ich halte das alles für völlig falsch aufgezäumt, das Gegenteil wird der Fall sein, aber diese Staaten, die reichen Staaten fürchten natürlich etwas zu verlieren. Auf der Konferenz sind aber eben auch die Staaten, die jetzt schon verlieren, die pazifischen Inselstaaten, all diese Staaten, die jetzt schon das Nichtstun der G20 und anderer Länder bezahlen müssen, die sind da auch. Und die sprechen eine ganz andere Sprache. Und in dieser Konfrontation, glaube ich, kann etwas herauskommen. Ich will aber auch gleich dazu sagen, dass ich glaube, es muss der letzte Versuch sein. Und wenn es jetzt wirklich wieder so ist, dass wir mit unbefriedigenden Beschlüssen rausgehen oder mit Beschlüssen, die relativ unverbindlich bleiben, dann muss so etwas wie ein Klimaclub gegründet
okay,
werden.
Okay, über Alternativen Staaten werden wir dann noch diskutieren.
Machen wir später, ich danke.
Genau, wir machen ja nicht zu viel vielleicht in der ersten Runde. Andreas Glück, vielleicht an Sie die Frage auch von der FDP, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen des Europaparlaments. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat in ausreichendem Maße, dass die Zeit der diplomatischen Freundlichkeit vorbei ist, wie es Antonio Guterres formuliert hat?
Naja, zunächst mal, also diplomatische Freundlichkeit ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwo sinnvollen Lösungen entgegensteht. Ja, ich glaube, Klartext zu sprechen und trotzdem diplomatische Freundlichkeit an den Tag zu legen, das schließt sich ja jetzt nicht unbedingt aus. Dass ein immenser Handlungsbedarf da ist, das dürfte eigentlich völlig unumstritten sein. Das erleben wir doch tagtäglich im Kleinen. Das ist egal, ob ich jetzt hier im Garten bei mir auf der Schwäbischen Alb bin und sehe, dass die Fichten abstauben. Oder das andere ist, ich war 3 Wochen lang als Facharzt für Chirurgie im Ahrtal und habe dort mitgeholfen. Also das sind einfach auch in großen Dingen, können wir doch eigentlich sehen, was der Klimawandel für Folgen hat. Und dass dementsprechend natürlich Druck in Glasgow ist und auch da sein muss. Das halte ich für absolut richtig. Und trotzdem möchte ich jetzt gerade nochmal da ansetzen, wo Frau Kötting-Uhl gerade eben ansetzen wollte. Mir geht es ein bisschen darum, dass wir zu viel Zahlen-Bingo spielen. Immer werden Zielzahlen zwar hochgesetzt, und jetzt sagt Frau Kötting-Uhl richtigerweise, wir müssen uns doch überlegen, wie wir das dann hinkriegen. Und zum Beispiel so ein Thema Klimaclub wäre mit Sicherheit das sinnvoll zu machen. Wie gesagt, ich setze da jetzt doch sehr schwer auf Glasgow, aber wenn das eben nicht funktioniert, dann müssen wir gucken, dass wir eben einen potenten Klimaclub schaffen können, weil dann können wir uns nicht nur über Zielzahlen streiten. Das ist immer leicht, einfach Zielzahlen nach oben
zu setzen. Es geht auch um die Umsetzung.
Dann können wir uns
auch
überlegen, wie wir das machen. Es ist die Umsetzung.
Genau.
Und das kommt mir auch auf allen Ebenen, übrigens inklusive Brüssel, ein bisschen zu kurz. Wir spielen da immer Zahlenbingo und stellen uns zu wenig die Frage, wie können wir eigentlich die Ziele erreichen? Und es ist mindestens genauso wichtig wie das Ziel selbst.
Ist eine berechtigte Kritik, wird in den letzten Wochen und Monaten, denke ich, auch immer deutlicher so formuliert, dass es nicht nur darum gehen kann, Zielmarken zu setzen, sondern sie auch mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen und das auch verbindlich zu machen. Lars Rover, ich möchte Sie in die Runde holen von der CDU, neu und direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags, Energie- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen noch jedenfalls. Herr Rover, mit welchen Perspektiven schauen Sie auf Glasgow?
Also Glasgow ist erstmal eine große Chance für die Weltgemeinschaft, wieder sich zu verständigen. Ich will nochmal unterstreichen, was die Vorredner auch gesagt haben, aber es ist mir wichtig, das am Anfang nochmal zu sagen. Der Klimawandel findet nach meiner festen Überzeugung statt. Wir werden ihn auch nur bedingt aufhalten können, aber was wir schaffen können und müssen, dass es noch mehr Turbo gibt in der Klimaerwärmung. Also das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es Glasgow jetzt gibt und die Weltgemeinschaft sich dort verständigt. Ob ich jetzt in der Debatte um die diplomatischen Bemühungen eingreife, ich denke, die Diplomatie hat immer wieder gezeigt, dass es auch gute Wege gibt, Einigungen hinzubekommen. Zurück zu der Frage, die Sie gestellt haben, aus der Perspektive, die gerade Kollege Glück schon angesprochen hat, möchte ich darauf hinweisen, wir müssen wirklich einsteigen in die Debatte, wie machen wir das in Deutschland? Ich bin hier in Sachsen eine ganze Weile schon energiepolitischer Sprecher. Wir sind im Netzausbau überhaupt nicht gut vorangekommen in den letzten Jahren. Wir haben das Thema Energiespeicher völlig unterbelichtet laufen lassen in meinem Wahlkreis hier bei Dresden. Wird ein Pumpspeicherwerk abgeschaltet im Moment, weil es einfach kein Geschäftsmodell hat. Das widerspricht sich, wenn wir auf das Thema gehen. Und ich bin da sehr dafür, dass wir auf dieses Thema gehen, 100% erneuerbare Energien hinzubekommen bei der Stromversorgung. Aber wir brauchen dafür Energiespeicher. Und ich kann nicht erkennen, dass wir in den letzten Jahren da einen Millimeter vorangekommen sind.
Gut, dass wir da auch die Perspektive von on the ground sozusagen haben mit Ihnen, Herr Rover aus Dresden. Frau Kötting-Uhl, Sie haben es gerade schon gesagt, erwähnt, das Treffen der G20-Gruppe in Rom, das ist ja die Gruppe der größten Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländer. Die sind für fast 80% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und die haben am Wochenende in Rom getagt. Bundeskanzlerin Merkel war ja auch dabei. Und da hat man sich zwar zum ersten Mal auf das 1,5-Grad-Ziel verständigt, offiziell, aber kein konkretes Datum für Klimaneutralität festlegen können. Auch kein Datum für den Kohleausstieg. In einem Kommentar heute Morgen in der Presseschau im Deutschlandfunk des Westfalenblatts hieß es, eine schlechtere Vorlage hätten die Großen und Mächtigen dieser Welt jedenfalls kaum liefern können. Andreas Glück von der FDP, wie sehen Sie das? Was hat die G20-Gruppe da präsentiert? Ist das Leadership?
Na gut, also ich bin jetzt auch nicht ganz begeistert von diesem Ergebnis, das bei G20 dann am Schluss dabei rauskam. Das ist völlig klar. Übrigens allein schon auch deshalb, weil zum Beispiel China eben nicht vertreten war, beziehungsweise nicht mit Xi vertreten war, was meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig gewesen wäre.
Der ja auch jetzt in Glasgow nicht dabei sein wird.
Der auch in Glasgow nicht dabei sein wird. Und ich halte das schon mal für ein sehr, sehr schlechtes Vorzeichen natürlich. Ich meine, ich glaube, wir sollten nicht dieses Spielchen jetzt uns darauf einlassen, Blaming und Shaming überhaupt gar nicht. Aber Tatsache ist eben, dass wir für eine weltweite Lösung ohne China zum Beispiel uns sehr, sehr schwer tun werden. Ja, Deutschland ist ist mit 2% CO2-Emissionen verantwortlich, die EU so mit knapp 10. Ich sage übrigens deswegen nicht, dass wir nichts tun sollen. Ich sage bloß deswegen, wir müssen dann das Richtige tun. Also wir brauchen internationale Abkommen, wir müssen die anderen einbinden. Und auch, und das ist was, was eine Hörerin vorher gesagt hat, nämlich die Frau Paul, sie hat gesagt, wir brauchen beim Klimaschutz fortschrittliches Denken. Ich bin überzeugt davon, dass durch Technologieoffenheit, durch Innovationskraft, und das ist das, was wir in Europa und insbesondere in Deutschland bereitstellen können, dass wir es da schaffen werden, eben nicht nur gute CO2-neutrale Lösungen hinzukriegen, sondern eben auch Lösungen, die kostengünstig sind und deswegen von ganz allein auf der Welt eingesetzt werden können. Das ist meiner Meinung nach was, was viel zu kurz gekommen ist in den vergangenen Jahren der Diskussion.
Also mehr auf Technik setzen.
Mehr Technik, mehr Innovationskraft und übrigens ruhig auch mal die eine Technologie in den Wettbewerb mit einer anderen Technologie gehen lassen. Weil was an einer Stelle vielleicht richtig ist, auf die eine Technologie zu setzen, mag an einer anderen Stelle möglicherweise genauso falsch sein und da brauchen wir andere technische Lösungen. Technologieoffenes Vorgehen mit Innovationen, die wir, und wie gesagt, und da möchte ich nochmal ganz betonen, dass wir da als Deutschland als auch als Europa eine ganz, ganz besondere Verantwortung dafür tragen. Wir haben hohes Innovationspotenzial und das müssen wir nutzen und in die Waagschale werfen.
Vertiefen wir gleich bestimmt noch an anderer Stelle. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal eine Mail von Hans-Jörg Sillus vorlesen. Er hat uns geschrieben, unser Wirtschaftssystem baut auf Egoismus, Ressourcenverschwendung und Wirtschaftswachstum auf und nimmt dabei die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und die Ausrottung des Lebens auf der Erde in Kauf. Ist die Hoffnung auf die Rettung des Klimas mit dieser Menschheit überhaupt realistisch? Das ist die Frage, die sich Hans-Jörg Sillus stellt. Ein bisschen eine rhetorische Frage. Und aus Tübingen hat uns angerufen Herr Rupp, unser erster Hörer. Schönen guten Tag. Was ist Ihr Punkt? Was ist Ihre Meinung?
Guten Morgen. Es gibt natürlich viele, viele Argumente und viele Punkte. Davon sind ja schon sehr viele angesprochen worden. Ein für mich ganz, ganz zentraler Punkt wird sein und auch jetzt in Glasgow, dass wir, wenn wir zu einer CO2-Neutralität oder zu einer deutlichen CO2-Reduzierung kommen wollen, dass wir für alle Produkte, die aus dem außereuropäischen, also außer EU-Ausland zu uns kommen, mit einer CO2-Ausgleichsabgabe belegen müssen. Denn sonst wird es niemals funktionieren. Und erst dann werden sich Länder wie China, Indien etc., also die großen Emittenten, erst dann werden die sich wirklich ranhalten und werden gucken, dass sie dann auch ihre Importkosten, die ihnen dadurch dann entstehen bei uns oder aus deren Sicht Exportkosten, zu reduzieren oder zu auf Null zu setzen. Alles andere wird nicht funktionieren. Und wenn das nicht das Ergebnis von Glasgow sein wird, dann sehe ich schwarz für uns, für unsere Spezies, wie es ja schon angedeutet wurde.
Ja, vielen Dank, Herr Rupp, für diesen Einwurf. Frau Kötting-Uhl vielleicht dazu. Ist das überhaupt Gegenstand der Beratungen von Glasgow oder ist das eher eine handelspolitische Frage, die in anderen Gremien entschieden wird?
Ja, das ist tatsächlich keine Frage, die in Glasgow behandelt wird, denn genau das, dieser Grenzausgleich, CO2-Grenzausgleich, Abgabe könnte man es auch nennen, wenn man das möchte, das ist ja etwas, das man mit diesem Klimaclub-Gedanken verbindet, dass man sagt, die Staaten, die wirklich jetzt vorangehen wollen und die sich nicht von dem immer langsamsten im ganzen globalen Tableau bremsen lassen wollen weiter, also die Bolsonaros dieser Welt, auch wenn er gar nicht dabei ist dieses Mal, und andere, die einfach lähmen, ja, von denen sich nicht bremsen lassen, sondern diejenigen, die engagiert, ambitioniert jetzt wirklich Klimaschutz betreiben wollen, weil sie sehen, wir müssen das, die schließen sich zusammen und die haben dann untereinander natürlich andere Handelsverträge als mit den Ländern, die außerhalb sind, die nicht in diesem Club sind. Und da kommt dann dieser Grenzausgleich für CO2, also für Waren, die ohne ambitionierte Maßnahmen in den Markt gebracht werden, da kommt das zum Spiel. Ich halte das für einen richtigen Gedanken tatsächlich, weil ich glaube, dass wir, wie es Herr Glück jetzt nannte, nur mit der Technologie und der Entwicklung und der Innovation, das sind elementar wichtige Hilfsmittel, aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen ein gutes Angebot aus Anreizen, aber eben auch aus Druck. Druck auf die Länder, die nicht mittun, dass sie dann eben auch auf Vorteile, auf Privilegien verzichten müssen und Anreize für die Länder, die das machen wollen, dass sie dann eben auch in einem Club der Länder sind, die vorangehen, die marktwirtschaftlich stark sind, die neue Märkte erschließen untereinander zuerst, aber dann natürlich auch die Angebote der Zukunft schaffen damit, mit durch die neuen Technologien, durch die neuen Autos, die wir produzieren werden, durch all das, was es braucht, um CO2-Armut und schließlich CO2-Neutralität zu erreichen.
Wir laufen so ein bisschen auf die Nachrichten zu, aber Lars Rover von der CDU, so eine CO2-Ausgleichsabgabe, Grenzausgleichsabgabe, gute Idee?
Ich denke, wir müssen ja in der Tat darüber nachdenken, weil sonst geißeln wir uns ja selber. Wir machen ein marktwirtschaftliches Instrument der CO2-Abgabe in Deutschland. Europa wird in die Richtung auch gehen, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Aber an den Außengrenzen kann man dann die CO2-Abgabe umgehen. Und das, glaube ich, ist eine Debatte, die wirklich hier hineingehört.
Ich möchte Ihnen zwei E-Mails nochmal zu Gehör bringen. K.H. Kramer, also Herr oder Frau Kramer, schreibt uns, Zitat, nach dem Katzenjammer von Rom auf dem G20-Gipfeltreffen sind die jetzt angereisten Staatenlenker in Glasgow nun hoffentlich wieder hellwach, reißen sich zusammen und trimmen ihre Verhandler neu auf unbedingten Erfolg für ihre Kinder, Enkel und spätere Generationen. Diese Erwartung der Jungen darf keiner der Verantwortlichen mehr enttäuschen. Das ist die Meinung von Herr oder Frau Kramer. Dann Wolfgang Daub schreibt uns, Zitat, selbst wenn es in Glasgow eine Einigung auf irgendein Abschlusspapier geben sollte, das bedeutet ja nichts, denn anschließend fahren bzw. fliegen alle Teilnehmer nach Hause und das Abschlusspapier landet in Ablage P wie Papierkorb. Der effektivste und sofort wirksame Klimaschutz ist es, auf derartige Konferenzen zu verzichten. Also ein Wolfgang Daub, der sehr skeptisch ist über die Aussichten der Klimakonferenz. Wir hatten gerade schon den Punkt CO2-Grenzausgleichsabgabe. Wir brauchen Technik, wir brauchen Innovationen, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir brauchen Anreize, wir brauchen aber auch Druck. Frau Kotting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen hat das gerade eben so formuliert. Andreas Glück, Sie als Vertreter des Europaparlaments, Sie haben diese Frage CO2-Ausgleichsabgabe auf dem Schreibtisch.
Ja, das ist richtig. Und das ist tatsächlich ein Sachverhalt. Man darf ja auch als Politiker dazulernen. Das müssen wir ja auch tagtäglich. Und ich habe am Anfang sehr das Positive des Grenzausgleichsmechanismus, des sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, erstmal gesehen. Das ist richtig, was da vorher gesagt wurde von Frau Kotting-Uhl, dass es natürlich schon der Versuch ist, auch unseren Klimaschutz, unseren CO2-Preis auch zu internationalisieren gewissermaßen. Das ist der Reiz an der Geschichte, aber es ist leider nicht so einfach. Und das ist leider der Teil, den ich dazu lernen musste. Zunächst mal gibt es innerhalb eines Grenzausgleichsmechanismus Verwerfungen. Also zum Beispiel, wenn wir den Kommissionsvorschlag nehmen, so wie er jetzt ist, dann wäre Stahl, den wir importieren, grenzausgleichspflichtig, aber ein Motorblock, der importiert wird, wäre es nicht. Also das sind einfach völlig unlogische Verwerfungen, die sich da immer wieder auftun und die man auch teilweise nicht besser machen kann, weil irgendwo müssen sie anfangen, irgendwo müssen sie aufhören. Das nächste ganz große Problem ist, wenn wir ein Produkt in die Europäische Union importieren aus zwei unterschiedlichen Drittstaaten und der eine Drittstaat hat eben einen bestimmten Strommix und der andere Staat hat einen anderen Strommix, dann müssen sie das gleiche Produkt, weil in zwei unterschiedlichen Staaten mit unterschiedlichem Strommix hergestellt, unterschiedlich mit dem Grenzausgleich belasten. Und das ist natürlich was die Sache unglaublich kompliziert macht, was auch die WTO ganz schnell wo auch die WTO sich da ganz schnell einmischen wird. Also das heißt, wir dürfen auch nicht zu sehr auf diesen Grenzausgleichsmechanismus hoffen. Ich befürchte, dass das wirklich eine sehr große Bürokratie bedeutet, die noch dazu im Fokus der WTO ist und wo wir uns eben in manchen Bereichen sogar dann wirklich selber schaden. Ich glaube, da sollte man ganz vorsichtig anfangen mit so einem Grenzausgleich. Mein Vorschlag war es immer, dass wir nur einen sehr kleinen Bereich nehmen, wie zum Beispiel Zement. Wir importieren als EU sehr wenig Zement, aber das ist natürlich sehr energieintensiv. Da hätten wir Erfahrungen sammeln können und hätten dann dementsprechend das weiterentwickeln können. Aber dass man jetzt so quasi von EU-Seite aus diesen Carbon Border Adjustment Mechanism in der Breite installieren will, ohne dass man Erfahrungen hat, das ist ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Okay, können wir gleich nochmal
nicht allzu sehr die Hoffnung drauf setzen.
Können wir gleich nochmal vertiefen. Ich möchte mal zunächst mal unseren Hörer, Herrn Wilhelm, in die Runde bringen. Der wartet schon seit einigen Minuten in der Leitung. Aus Berlin hat er uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Wilhelm. Was ist denn Ihr Punkt? Was ist Ihre Wahrnehmung?
Guten Tag, vielen Dank. dass ich mitreden darf.
Sehr gerne.
Ich wollte einen Aspekt noch mit einbringen, der jetzt noch nicht so erwähnt worden ist, auch im letzten Beitrag nicht, nämlich, dass wir das Thema Klima aus meiner Sicht viel zu wenig auch in der kulturellen Perspektive betrachten und dort einige Probleme ansehen. Ich selber komme ja ein bisschen vom Hintergrund her, vom Künstlerischen her, bin jetzt Dozent für politische Theorie und bemühe mich auch um einen kulturalistischen Zugang von der Sicht auf Politik und Politikwissenschaft. Und ich habe Ihnen ja geschrieben, ich finde, dass dieses ganze Klimathema für mich vor allem in den westlich entwickelten Ländern wie ein Kulturkampf anmutet, dass man das auch erkennen muss. Es geht um Symbole, es geht um Alltagsnormalität, um die Symbole, die da gegeneinander gestellt werden, die Bedeutung des Autos, die Bedeutung von Fleisch, so dass viele der Diskussionen oft gar nicht bis zu Ende dekliniert werden, sondern schon der Kampf um die Symbole stattfindet, bevor man die Techniksachen durchbrochen hat. Ich möchte dabei vor allem betonen, ich finde, dass wir uns da alle praktisch mit kritisch betrachten müssen. Es geht hier um eine Gesamttechnikkultur und eine Gesamtkonsumkultur, an der Entscheider wie auch Konsumenten beteiligt sind und wir da auch prospektiv und in Sicht auf die anderen sehen müssen, wo wir so Verknotungen haben. Also wenn man nur so Diskussionen im Internet macht ums Auto, kriegen sie ganz schnell einen Shitstorm oder eine Kritik, weil da bestimmte Normalitätsvorstellungen bemüht werden.
Also zum Beispiel der Verbrennermotoren beispielsweise. Das wird dann zu so einer Art Symboldiskussion und dann ganz schnell zu einem Kulturkampf, das ist Ihre These. Sodass wirklich konkrete Diskussionen und Maßnahmen gar nicht mehr so richtig möglich sind oder blockiert werden.
Oder dass das Auto praktisch eine Bedingung für Freiheit ist, so wie wir heute damit umgehen und so weiter. Das sind so praktisch Verknotungen, symbolische, die uns alle betreffen gleichermaßen und wo dann manche Diskussionen schon von vornherein eng geführt sind und man das nicht so ganz anguckt.
Frau Kotting-Uhl, fühlen Sie sich da angesprochen?
Ja, ich glaube, da sind wir in der Tat angesprochen. Das ist eine nicht abwegige These von Herrn Wilhelm. Das würde ich durchaus unterstützen. Das passt auch ein bisschen zu dem, was Herr Silos sagte, der so sehr, oder die Mail, die Sie vorgelesen haben von ihm, der so sehr pessimistisch klang. Ich glaube, dass wir, also ich will auf Herrn Silos antworten erstmal, weil ich glaube, dass er zu pessimistisch ist. Ich setze große Hoffnung auf die junge Generation, weil ich merke, dass da eine Generation heranwächst, und zwar global, aber sehr stark auch bei uns, die Lebensqualität auf eine andere Weise definiert. Unter der Bedrohungslage, dass die Lebensqualität, die wir heute gewohnt sind, vom Klimawandel vernichtet werden wird. Definieren Sie Lebensqualität anders. Also für Sie ist ein Auto nicht mehr ein Freiheitsinstrument, sondern es ist etwas, was eigentlich zerstörerisch ist und was man möglichst wenig benutzt, wenn man es überhaupt benutzen möchte. Also junge Leute fahren zum großen Teil nicht mehr Auto, sondern organisieren sich anders. Landfrage lassen wir jetzt mal außen vor. Ist schon klar, da gibt es Probleme. Herrn Wilhelms These, ja, finde ich, ja, natürlich. Ich habe gesagt jetzt, sonst um nicht stundenlang zu reden. Ich wohne nicht in Berlin, ich wohne auf dem Land in Baden-Württemberg. Ich bin nur jetzt gerade in Berlin. Ich kenne die Problematik durchaus. Ich wollte jetzt nur nicht allzu ausufernd werden. Aber diese jungen Menschen führen uns eine neue Vorstellung von Lebensqualität vor. Und dieser Kulturkampf, den Herr Wilhelm anspricht, in der Tat, den merke ich auch, weil auch in der Politik sehr stark, ich nehme da auch gar keine Partei wirklich aus, wir stellen uns alle immer noch eine Welt vor und wollen an dieser Welt festhalten, die wir gewohnt sind, was Lebensqualität bedeutet, was die Bedeutung der Wirtschaft und die Art der Wirtschaft bedeutet, unser Wirtschaftswachstum, das immer weitergehen muss. Und wir erleben eigentlich, dass diese Welt vor unseren Augen anfängt, sich im beginnenden Klimawandel aufzulösen. Also wenn Ernährungsgrundlagen anfangen, kaputt zu gehen, und das wird auch bei uns passieren, nicht nur in den Ländern, die jetzt schon von großer Hitze betroffen sind, sondern gehen Sie nach Brandenburg, da sehen Sie das auch schon. Das werden ganz elementare Bestandteile dessen, was unsere Lebensqualität ausmacht und unseren Lebensstandard bedroht und geraten unter Druck. Und deshalb ist dieser Kulturkampf, wir wollen aber alles so festhalten, wie es gerade ist. Wir wollen das, was wir als Freiheit verstehen, weiterhin haben. Wir wollen auf nichts verzichten. Und verzichten heißt für mich nicht, ich erleide einen Verlust, sondern verzichten heißt für mich, ich tausche etwas, das nicht mehr zukunftsfähig ist, aus gegen etwas anderes, zum Beispiel in der Mobilität, aber auch in der Ernährung. Und dieser Kulturkampf, den haben die Alten bei uns, ich gehöre dazu, ich bin über 60, eigentlich bereits verloren, weil wir damit dem Klimawandel nicht Einhalt gebieten.
Ja, man sieht es ja, auch an den Zahlen, Frau Kötting-Uhl. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die UNEP, die hat ja jetzt in diesen Tagen gemeldet, dass wir auf 2,7 Grad Erwärmung zusteuern.
So ist das, ja.
Und um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, auf das man sich in Paris ja geeinigt hat, da müssten in den nächsten 8 Jahren die Treibhausgase weltweit halbiert werden. Das ist ja eine fast unvorstellbare These eigentlich, dass das umgesetzt werden kann. Oder, Andreas Glück, sehen Sie das anders von der FDP?
Nee, natürlich. Also wir haben da große Verwerfungen. Also wir müssen, nochmal, es ist auch von meiner Seite aus völlig klar, und da möchte ich auch unterstreichen, was Frau Kötting-Uhl sagt, wir müssen da natürlich in manchen Bereichen deutlich mehr Gas geben. Nur, was uns halt nicht hilft, das ist so quasi, wenn wir Feindbilder pflegen, die dann unterm Strich gar nicht stimmen. Wissen Sie, das sind immer diese pauschalen Diskussionen über der Verbrennung. Also nehmen wir das für Beispiel, das ist vorher jetzt schon angeklungen, Verbrennermotor. Ja? Das Problem ist doch nicht ein Verbrennungsmotor. Das Problem ist doch der Kraftstoff, der im Verbrennungsmotor verbrannt wird. Und deswegen, verstehen Sie, also es muss doch einen Unterschied machen, ob ein fossiler Kraftstoff verbrannt wird oder ob es eben ein CO2-neutraler synthetischer Kraftstoff ist. Und Da wird in der Diskussion werden manches Mal Feindbilder gepflegt, die so einfach nicht stimmen. Und von dem her halte ich das, also das ist, glaube ich, der größte Feind, dass wir hier irgendwelche Feindbilder haben, die nicht stimmen. Und ich sage jetzt mal, ja, etwas wegzutauschen, was quasi nicht mehr zukunftsfähig ist, hat Frau Kötting-Uhl gerade eben gesagt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Wer definiert denn dann eigentlich, was nicht mehr zukunftsfähig ist? Also ich möchte mir das halt, und das sage ich jetzt in vollem Brustton der Überzeugung als Liberaler, ich möchte den Menschen nicht vorschreiben, was eben zukunftsfähig ist oder für sie persönlich selber
erstrebenswert. Ja, und deswegen dürfte es auch interessant werden, was bei diesen Ampelkoalitionsverhandlungen rauskommt. Das werden wir aber später noch etwas stärker vertiefen. Lars Rover vielleicht dazu nochmal.
Wir sind an einer ziemlich wichtigen Stelle unserer Diskussion, nämlich das Thema Klimaschutz ist eins, was uns alle betreffen wird, aber wir müssen auch den Menschen die Möglichkeit weiterhin geben können, in den Regionen zu leben. Ich nehme mal das Bild mit den Städten und den ländlichen Räumen ganz bewusst auf, Frau Kötting-Uhl, auch wenn Sie das kurz zur Seite schieben wollten. Wenn wir in den ländlichen aber wenn wir den Menschen in den ländlichen Räumen sagen, ja, das gibt dann kein Auto mehr oder ihr müsst dieses oder jenes tun, dann werden sie sich auch in der Perspektive immer weiter in die Richtung der Städte orientieren, denn sie wollen am urbanen Leben genauso teilnehmen wie jemand, der in der Stadt lebt. Das ist meine feste Überzeugung, dass wir sozusagen für die ländlichen Räume gute Ideen entwickeln müssen. Und wenn sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt, dass der Stromverbrauch in Deutschland bis 2030 noch mal um 30% steigen wird, dann dürfen wir das Thema Klimaschutz nicht ohne den Blick auf die Produktionsketten denken und natürlich auch nicht vergessen, dass wir für all dieses Strom brauchen, der muss produziert werden und er muss zuverlässig da sein. Da bin ich sehr bei dem, was ich bei Herrn Glück gehört habe. Wir müssen das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten schaffen, auch in der nächsten Bundesregierung.
Die Erkenntnis, Herr Rober, kam aber dem Wirtschaftsminister Altmaier aber sehr spät, dass die Stromproduktion sehr stark erhöht werden muss. Richtig?
Richtig. Mhm. Deswegen spreche ich es dann nochmal an, weil ich auch aus der sächsischen Perspektive, jetzt wechsle ich ja in den Bundestag auf eine nationale Perspektive, aber aus der sächsischen Perspektive es nicht verstanden habe, warum wir so lange gebraucht haben, bis wir diese Debatte auch wirklich führen. Denn der Klimaschutz und die Klimaziele sind wirklich für mich nachhaltig erklärbar und auch richtig, dass wir uns diese Klimaziele setzen. Aber wir müssen auch darunter sagen, wie es geht. Und bis heute kann keiner auf einer A4-Seite darlegen, wie das Energiekonzept der Zukunft aussieht.
Das wäre die Aufgabe an der nächsten Bundesregierung und vielleicht auch die Aufgabe der scheidenden Bundesregierung gewesen, die jetzt Geschäftsführerin im Amt ist. Aber das nur als Nebenbemerkung. Uns hat angerufen ein Hörer, Herr Hagenberg, wenn ich das richtig sehe. Herr Hagenberg, herzlich willkommen bei uns in der Runde. Sie sind Klimaaktivist und 25 Jahre alt.
Ja, genau. Hallo. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Ja, ich rufe an, weil ich finde, dass auch die Klimakrise generell eine moralische Frage ist. Und das wurde ja auch schon ein bisschen thematisiert in der Sendung. Und ich finde einfach, wenn das stimmt, was so die Wissenschaft prognostiziert, dass es dann auch besonders wichtig ist, dass wenn man irgendwie an sich selbst den Anspruch hat, irgendwie ein moralisches Empfinden zu haben, dass man das irgendwie stoppen muss, weil eben so viel Leid kommt. Und ich finde, die logische Folge ist, dass man dann irgendwie alles oder in der Macht Stehende tun muss, um das aufzuhalten, eben auch als Privatperson und dagegen protestieren muss. Und ein Beispiel wäre jetzt ja zum Beispiel, was gerade in Nordrhein-Westfalen passiert mit Lützerath, also dem Dorf, das von RWE abgebaggert werden soll, um Kohle zu fördern. Und dagegen wird jetzt ja auch protestiert. Das sind zum Beispiel Menschen, die probieren, das aufzuhalten, indem sie die Kohlegruben besetzen. Und was man aber sieht, ist, dass dieser Protest sehr kriminalisiert wird. Also zum Beispiel soll jetzt ja auch in Nordrhein-Westfalen ein neues Versammlungsgesetz beschlossen werden, um eben AktivistInnen von Ende Gelände zu kriminalisieren. Und ich finde, das ist eben genau der falsche Ansatz, dass im Dienste der fossilen Industrie Protest kriminalisiert wird und Menschen, die sich eben für Klimagerechtigkeit einsetzen, dafür bestraft
was
werden.
Wenn ich da kurz einhaken darf, was erwarten Sie denn jetzt dann von der Klimakonferenz in Glasgow oder erwarten Sie sich davon gar nichts? Setzen Sie wirklich auf die Grassroots-Bewegungen sozusagen, dass von unten Druck kommt?
Also auf jeden Fall muss von unten noch mehr Druck kommen und ich glaube, dass es auch schon viel bewegt hat, aber eben noch nicht genug. Und ich denke, dass eben ein erster Schritt wäre, dass, dass die Politik das ernst nimmt und dann eben statt es zu kriminalisieren auch einfach handelt. Also zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen wäre ein erster Schritt einfach zu sagen, okay, RWE darf das nicht weitermachen und dementsprechend muss die Bundesregierung Gesetze beschließen, die das verbieten, dass RWE da ein Dorf abbaggern kann. Das ist ja verrückt, also dass es überhaupt diskutiert wird, ist völlig unvorstellbar.
Okay, herzlichen Dank für Ihren Anruf, Herr Hagenberg. Vielleicht, wer möchte dazu darauf reagieren? Andreas Glück vielleicht von der FDP?
Ja gut, klar, sehr gern. Also ich meine, Also wir leben in einem Rechtsstaat und es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt so quasi ein oder anders angefangen. Politik ist immer die Kunst der Abwägung verschiedener Interessen. Und es ist richtig gut, dass wir in einem Rechtsstaat sind, dass wir Rechtsprechung haben, dass Verträge gelten und so weiter und so fort. Und ich meine, ich würde jetzt Herrn Hagenberg bei aller persönlicher Sympathie, die ich ganz aufrichtig da habe, aber ich möchte natürlich Herrn Hagenberg in dem Rechtsstaat nicht jetzt einen Freibrief geben von wegen, ihr könnt jetzt da aber überall reingehen und irgendwie alles tun und machen. Das hielte ich zumindest in dieser Pauschalität für falsch. Ich glaube auch, dass uns das unterm Strich gar nicht so großartig weiterbringen wird. Ja? Ich glaube, wir müssen uns ganz sinnvoll, weil das Problem ist, im nächsten Augenblick, es wurde vorher schon ganz kurz angesprochen, also das Thema Versorgungssicherheit und auch Speicherbarkeit. Auch hier werden wir Infrastruktur benötigen. Wir brauchen viel mehr Smart Grids, wir brauchen viel mehr Stromleitungen, wir brauchen viel mehr Speicher, wie auch immer. Was machen wir denn dann mit den Leuten, die dann dort demonstrieren? Also wollen wir dann sagen, ja gut, okay, aber ihr dürft jetzt da trotzdem auch irgendwie die Baustelle besetzen. Also es ist einfach total schwierig, da jetzt irgendwo in der Pauschalität zu sagen, nee klar, Freunde, macht mal, das ist gut. Also und ich sage das jetzt wirklich mit einer gewissen Sympathie ihm persönlich gegenüber, aber ein Rechtsstaat ist halt nicht in der Lage dazu, da jetzt Freibriefe auszustellen, egal wie ehrenwert die Ziele sind.
Okay, dann schauen wir jetzt nochmal auf die Klima...
Darf ich zwei Sätze zu Herrn Glück sagen?
Ganz gerne, ja.
Frau Kotting-Muhl, zwei Sätze, ja. Weil natürlich der Rechtsstaat kann rechtswidriges Verhalten nicht erlauben in bestimmten Fällen. Das ist völlig klar. Aber der junge Mann hat trotzdem recht, Herr Hardenberg. Und es braucht Zivilcourage. Wir brauchen die Zivilcourage dieser jungen Menschen, die das dann natürlich auf sich nehmen müssen, dass sie sich rechtswidrig verhalten haben. Aber wir brauchen das. Große Veränderungen sind immer durch Zivilcourage gekommen.
Ja, und das kommt ja...
Darf ich da nochmal eins entgegnen? Aber große Veränderungen sind eben nicht nur durch Zivilcourage entstanden, sondern große Veränderungen sind teilweise eben auch dadurch entstanden, dass Menschen wirklich aktiv, technisch an Lösungen gesucht haben. Und da möchte ich an der Stelle einfach nochmal widersprechen, Frau Kotting-Uhl. Die meisten Veränderungen, die wir gesehen haben, die sind nicht zustande gekommen dadurch, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern dadurch, dass Menschen in die Werkstatt oder einen Labortisch gestanden sind.
Vielleicht gehört beides dazu, aber ich meine, vielleicht ist auch der Druck, der ja auf den Straßen jetzt auch entstanden ist durch Fridays for Future, wir haben es ja alle gesehen, zumindest vor der Pandemie und jetzt auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten, der ist vielleicht auch dadurch entstanden, dass viele, auch junge Leute, einfach diesen Versprechen, wir kriegen das schon in den Griff, nicht mehr glauben. Wenn wir jetzt auch mal auf Deutschland schauen beispielsweise, das Umweltbundesamt hat dieser Tage gemeldet, auch Deutschland sei dabei, seine selbstgesteckten Ziele zu verfehlen. Angestrebt sind 65% Treibhausgasreduktion bis 2030. Stattdessen werden aller Voraussicht nach nur 49% erreicht. Das heißt, ist die Politik da in einer Glaubwürdigkeitskrise, Lars Rohe von der CDU?
Also die Politik muss natürlich hier auch liefern. Und immer nur die Ziele anzukündigen und dann die Instrumente dahinter nicht zu bauen, das ist genau das Problem, was die Leute kritisieren und was ich auch nachvollziehen kann, dass die jungen Leute das kritisieren. Die sagen, ihr kündigt immer nur an, aber ihr tut dann zu wenig. Also die Glaubwürdigkeitskrise, die Sie jetzt so gefragt haben, würde ich jetzt so nicht gleich sehen. Aber die Leute suchen sich dann andere Wählerschichten oder andere Parteien, die ich persönlich nicht will, Stichwort AfD im Osten. Und da müssen wir aber jetzt endlich auch Antworten geben. Deswegen fragen die Leute, wie soll das denn in Zukunft gehen? Jetzt nehmen wir mal das Thema Verbrennerautos. Wir können natürlich dafür sorgen, dass der Verbrenner vom Markt verschwindet. Aber vielleicht tun wir genau da das Falsche, wo uns die Wissenschaft jetzt bereits sagt, wir werden auch klimaneutrale Kraftstoffe herstellen können, mit denen auch ein Verbrenner in der Zukunft funktioniert. Die Landwirte sagen zu mir, ich hätte gerne E-Fuels, so ist ja der neue Fachbegriff dafür. Wie können wir das denn hinbekommen? Bekommen wir da die europäischen Grundlagen, um dieses auch in Deutschland und in Europa einzuführen? Das gilt dann natürlich auch für die Bundesregierung, dass sie das entsprechend in nationales Recht umsetzen muss. Also wir müssen neben der Ankündigung, will ich damit nochmal sagen, auch dann an die Umsetzung gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, bis hin, dass auch in der Energiewirtschaft alles seinen Gang gehen kann. Auch da haben wir 40-jährige Abschreibungen auf Investitionen, die dringend überarbeitet werden müssen, sonst werden wir das hier alles nicht schaffen.
Silvia Kotting-Uhl.
Ja, ich habe da einen Widerspruch, das haben Sie, glaube ich, gespürt. Wunderbar, danke, dass ich das Wort nochmal bekomme. Ja, ich werde manchmal ein bisschen ungeduldig, wenn ich immer dieses Festhalten am Verbrenner und dann bekommt er neue Kraftstoffe. Dieses sich verweigern, dass sich wirklich etwas grundsätzlich ändern muss. Ja, wir werden E-Fuels brauchen. Ja, wir werden Wasserstoff für die Mobilität brauchen. Aber wir werden solche Mengen brauchen. Denken Sie an Fliegen. Denken Sie an den Schwerlastverkehr. Denken Sie an den Schiffsverkehr. Das alles kann man nicht elektrisch machen, sondern das wird man mit E-Fuels und mit Wasserstoff machen müssen. Wir brauchen den Wasserstoff für die energieintensive Industrie, Stahl, Aluminium und so weiter. Das heißt, um die individuelle Mobilität weiterhin zu haben, kommen wir um die E-Mobilität nicht herum. Das wird mit Verbrennern nicht funktionieren.
Andreas Glück von der FDP, ist Ihnen das zu klein gedacht?
Das ist mir zu kurz gesprungen. Ich möchte mich übrigens gar nicht für eine bestimmte Technologie aussprechen. Das Einzige, was ich sage, ist Technologieoffenheit. Lassen Sie uns das doch mal laufen. Und wir haben doch übrigens jetzt schon ein ganz, ganz hervorragendes Werkzeug, den europäischen CO2-Zertifikatehandel, über den wir dann nachher nochmal sprechen können. Eine echte Mengensteuerung, wo ganz klar ist, dass wir Ziele eben gar nicht verfälschen oder verfehlen können, weil es immer nur eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten hat, jedes Jahr weniger. Das wäre wirklich, und da appelliere ich auch an Frau Kötting-Uhl, das auch nochmal mit den grünen Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament zu sprechen. Echte Mengensteuerung, das wäre wirklich was Gutes. Wir könnten nichts verfehlen. Und wenn wir dann Technologieoffenheit haben, ich sage nicht, Verbrenner ist gut, Elektrofahrzeug schlecht, gar nicht. Aber lassen Sie uns doch einfach die Rahmenbedingungen setzen und dann schauen wir doch mal, welche Technologie sich wo durchsetzt. Ich glaube, das bringt immer noch die besten Lösungen, wie wenn wir jetzt politisch altklug irgendwie nur auf eins setzen und dann möglicherweise am Ende des Tages auf die falsche Karte gesetzt haben. Das wäre katastrophal.
Lars Rohe von der CDU vielleicht noch ganz kurz dazu.
Also das kann ich nur noch mal unterstreichen. Ich glaube, man muss forschen, technologieoffen weiter vorangehen, aber wir müssen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben hier in Dresden jede Menge Unternehmen, die das tun wollen. Wir haben auch Unternehmen im sächsischen Umland, die für Energiespeicherung stehen, die dafür sorgen wollen, dass Straßenbahnen nicht mehr so viel Strom brauchen, wenn sie wieder anfahren. Tolle Projekte. Aber wir müssen genau diese Dinge heben, stärken und dann werden wir auch Industrieland bleiben können.
Ottfried Heinrich hat uns geschrieben, ich zitiere mal, was soll dieses ständige Herumreiten auf technischen Lösungen? Diese Technik wird nicht schnell genug wirksam. Wir brauchen wirksame Sofortmaßnahmen. Da können wir nicht auf Techniken in Jahrzehnten warten. Das ist der Appell von Ottfried Heinrich. Und Verena Zeuke schreibt uns oder fragt, wie soll sich etwas verändern, wenn nicht einmal unsere zu erwartende neue Regierung unter grüner Beteiligung dazu in der Lage ist, ein Tempolimit in Deutschland durchzusetzen? Also auch große Skepsis bei Verena Zeuke und über die Ampel und was da zu erwarten sein könnte, sprechen wir gleich. Aber zunächst möchten wir Herrn Kemal die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Er hat uns aus Erlangen angerufen. Herr Kemal, schönen guten Tag.
Was ist Ihr Punkt? Schönen guten Tag allerseits.
Schön. Herzlich willkommen. Was ist Ihr Punkt?
Mein Punkt ist der, das haben Sie vorhin, glaube ich, auch erwähnt. Wir haben uns an einen gewissen Lebensstil oder Lebensqualität, wurde immer in Sendung auch erwähnt, gewöhnt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und glauben, das einfach weiterleben zu können. Und jetzt sind wir in eine Sackgasse geraten, dadurch, dass wir eben die Natur lange ausgeplündert haben. Diese Lebensqualität soll uns dann wieder zurückbringen oder uns erhalten bleiben, indem wir einfach, Wissenschaft soll uns dabei helfen. Die sollen dann irgendetwas tüfteln, womit wir dann weiterhin so leben können. An unserer Lebensqualität soll sich nichts ändern. Ich habe da meine Zweifel, ob das so ohne weiteres auf Knopfdruck geht, ob die Wissenschaft auf Knopfdruck immer so schnell liefern kann. Wir wissen ja, dass bestimmte Prozesse viel Zeit brauchen. Und da würde ich lieber auf etwas anderes auch hinweisen. Und zwar, ob wir da nicht vielleicht auch das Wort, ich nehme mal das im Mund, Verzicht auch mal erwähnen sollte. Mhm. Ob wir nicht an unserem Lebensstil auch mal was ändern können. Ich möchte auf zwei Punkte mal
ganz kurz hinweisen. Zum Beispiel.
Zum Beispiel, ich habe mal gelesen, 5,6 Milliarden Kleider in unseren Kleiderschränken. Und davon benutzen wir nur ein Drittel, der Rest, also zwei Drittel hängen da einfach in den Kleiderschränken. Mhm. Ist das Lebensqualität oder wir essen 60 Kilo Fleisch im Jahr pro Person? Das hat man auch mal berechnet und dabei würden 30 Kilo auch reichen. Müssen wir dann nicht ein bisschen mehr eine andere Art Kommunikation, wie wir mit Sachen umgehen? Und vielleicht noch einen letzten Punkt, weil ich das beruflich auch betroffen bin. Ich bin Elektromechaniker. Ich kann bestimmte Sachen nicht reparieren, weil ich keine Ersatzteile bekomme. Jetzt habe ich bei dieser Stadt Erlangen, wo ich hier lebe, auch angefragt, ob ich aus dem Müll, was da weggeschmissen ist, Elektroschrott, Teile bekommen kann, um Sachen auch wieder zu erhalten. Ich habe die Erlaubnis nicht bekommen, weil das gesetzlich angeblich nicht möglich ist und weil die Stadt das nicht will. Mhm. Ich will nur darauf hinweisen, wenn Menschen versuchen, etwas dagegen zu handeln oder dagegen zu tun, dann werden sie ausgebremst. Oder was vorhin eben auch gesagt wurde, wir leben in einem Rechtsstaat. Aber wenn der Rechtsstaat bestimmte Sachen auch macht, was eigentlich dem Gemeinwohl schadet, dann müssen wir das auch mal in Frage stellen.
Okay, Herr Kemal, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf aus Erlangen. Frau Kotting-Uhl, vielleicht an Sie die Frage, Stichwort Verzicht. Müssen wir das nicht klarer ausdrücken, dass es auch des Verzichts bedarf?
Ja, wobei ich, was ich vorhin schon mal versucht habe, ein bisschen anzudeuten, das Wort Verzicht falsch fällt. Weil ich glaube, wir brauchen eine neue Definition für Lebensqualität. Wenn wir nochmal beim Auto, da haben wir jetzt so viel schon drüber geredet, bleiben. Ist es wirklich Lebensqualität, einen Parkplatz in einer Großstadt suchen zu müssen, sich durch Staus zu quälen, im Auto nichts machen zu können, außer sich auf den Verkehr zu konzentrieren? Ist es nicht mehr Lebensqualität, im Zug zu sitzen, ja, wo jemand anderer das übernimmt für mich und ich mich derweil mit etwas beschäftigen kann, was mir entweder gut tut, ein Buch lesen oder ich arbeite? Ich glaube, diese Vorstellung unserer etwas antiquierten Lebensqualität, die müssen wir verändern. Und ich gebe Herrn Kemal in ganz viel Recht, ja, also reparaturfreundliche Produkte zum Beispiel wiederherzustellen. Das haben wir nicht im Moment. Im Moment werden Produkte hergestellt, die auf Verschleiß programmiert sind. Kreislaufwirtschaft zu installieren, ja. All diese Dinge, die auch einen Wert der Ressource wieder in Gang bringen. Wir sind ja voller Verachtung gegenüber Ressourcen im Grund. Wir werfen sie unglaublich schnell weg. Sind sie kaputt, kommen sie in den Müll, oder sind sie veraltet, kommen sie in den Müll. Also hier wieder eine neue Wertschätzung zu entwickeln durch qualitativ hochwertige Produkte dann auch unterfüttern in der Ernährung. Ja, natürlich. Nur können wir natürlich jetzt nicht Gesetze erlassen und den Menschen sagen, so habt ihr das in Zukunft zu machen.
Und trotzdem könnten SPD, Grüne und FDP, die sicher dabei sind, zu einer Ampelkoalition zusammenzufinden, dann eine Menge auf den Weg bringen. Klimaschutz, ein wichtiges Thema bei den Koalitionsverhandlungen, die derzeit laufen. Wir haben das Sondierungspapier gesehen. Da gibt es 3-4 Punkte, die ich vielleicht mal ansprechen möchte. Die drei Parteien haben sich darauf verpflichtet, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. 2% der Fläche in Deutschland soll für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Solaranlagen auf gewerblichen Neubauten sollen verpflichtet werden, aber nicht bei Privatbauten. Der Ausstieg aus der Kohle 2030 zumindest idealerweise. Es wird kein Tempolimit geben. Ist das ambitioniert? Ambitioniert genug? Andreas Glück von der FDP?
Na, zunächst mal, wir sprechen jetzt über ein Sondierungspapier, das insofern schon wieder veraltet ist, als dass wir ja jetzt in Koalitionsverhandlungen eingetreten sind.
Aber das
sind.
Ist ja die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen.
Da möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass natürlich das Ergebnis der Sondierung meiner Meinung nach nicht nur was drinsteht, sondern auch wie es entstanden ist. Also zum Beispiel die Vertraulichkeit hat ja gezeigt, dass diese drei Partner sehr, sehr gut, in einer sehr, sehr guten Atmosphäre verhandelt haben. Sie haben es vielleicht das ein oder andere Mal auch gehört. Es gibt ja da schon, und nicht erst seit gestern, auch eine gewisse Sympathie von den Liberalen hin zu den Grünen, weil sehr häufig sind wir uns natürlich in den Zielen einig. Wir zaufeln da manches Mal so ein bisschen über den Weg, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist sehr, sehr viel Gutes drin. Es gibt ein paar andere Sachen, die hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also zum Beispiel eine Solardachpflicht. Ich sage mal, dort, wo es sich rechnet, dort rechnet es sich heute schon. Dort, wo es eben, ich sage jetzt mal, dieses Gebäude im tiefen Tal drin ist, wo nie Sonne hinscheint, da ist es dann auch wirklich fraglich, ob der Staat verpflichten sollte, dass eben Solardach draufgebaut wird. Aber nochmal, das ist jetzt Teil des Sondierungsgesprächs. Ich würde gerne noch einen Satz zu Herrn Kemal verlieren. Ich bin voll bei ihm, wenn es geht um die Tatsache, Dinge zu reparieren. Ich finde es absolut richtig und gut und halte es auch echt für einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Und das müssen wir wirklich zukünftig noch stärker mitdenken. Allerdings, wenn wir Verzicht predigen wollen, dann kann das sein, dass wir uns hier in Deutschland vielleicht der ein oder andere sagt, ja stimmt, da mache ich mich mit, da kann ich irgendwie ein bisschen drauf verzichten. Aber nochmal, wir haben in Deutschland 2% der CO2-Emissionen weltweit, Europa ungefähr 10%. Das heißt, wir müssen Lösungen finden, wie wir eben auch andere motivieren mitzumachen. Und ich glaube einfach, das Argument ist sehr, sehr schwach, wenn wir sagen, jetzt verzichte doch mal, wenn wir dann nach China gehen und sagen, liebe Chinesen, jetzt verzichte doch erstmal. Der Schuss wird nach hinten losgehen.
Das Signal hatten Sie bereits gegeben, Herr Glück.
Und deswegen brauchen wir dann natürlich andere Ansätze. Ja. Bei aller Sympathie für Reparieren, ganz wichtig, keine Frage.
Und ich möchte trotzdem zurückkommen auf das Sondierungspapier, das ja immerhin die Grundlage ist für die Koalitionsverhandlungen. Da wurden ja auch Pflöcke eingeschlagen, beispielsweise, dass es keine Steuererhöhungen gibt. Viele Beobachter sagen, die FDP hat sich da in einigen Punkten ziemlich klar durchgesetzt und alle klimapolitischen Forderungen und Punkte sind durchaus weicher formuliert. Frau Kotting-Uhl, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Sondierungspapier?
Naja, ganz persönlich kann ich damit als Grüne natürlich nicht zufrieden sein. Klar, alle drei Parteien hatten ihre Schwerpunkte und der Schwerpunkt der FDP war nun mal keine Steuererhöhung. Jetzt wollen wir andererseits aber natürlich investieren in die energetische Sanierung, in die Innovation, in nachhaltiges Bauen und so weiter. Und 50 Milliarden stehen im Raum, die irgendwo herkommen sollen, um das zu finanzieren. Und darüber wird man noch Auseinandersetzungen führen müssen. Ich meine, jetzt versucht man zu sagen, ja, wir überprüfen den Haushalt auf überflüssige und das sind dann im Allgemeinen auch unwirksame oder vor allem eben umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben. Da treffen wir aber auch lauter Lieblingskinder der FDP wieder. Ja, das ist das Dieselprivileg, das Dienstwagenprivileg, die Steuerbefreiung für Flugbenzin und so weiter. Also das werden noch massive Auseinandersetzungen werden. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, Steuererhöhung wäre gut gewesen, auch eine Solarpflicht, auch für private Häuser wäre gut gewesen. Häuser, auf die nie die Sonne scheint, gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Aber wir sind drei Partner. Alle Partner bringen auch gesellschaftlich etwas ein, was sie wertvoll macht. Die FDP hat Verbindungen in der Gesellschaft und die wichtig sind für das Halten dieser Regierung, die sich ja eine große Aufgabe oder mehrere große Aufgaben vorgenommen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass die FDP dabei ist. Aber das Aushandeln zwischen drei Partnern, die so unterschiedliche Wertevorstellungen haben oder auch tatsächlich divergierende Vorstellungen, wie soll denn die Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen? Ja, also für mich ist Bürokratie jetzt nicht immer des Teufels. Wenn ich Gerechtigkeit herstellen will, wird es im Allgemeinen bürokratisch. Manchmal ist es zu viel, aber grundsätzlich immer zu sagen, Bürokratie muss weg, ist jetzt nicht meine Vorstellung von Politik und von Gerechtigkeit.
Okay.
Aber diese drei Partner geben alle drei was rein. Klar, anders funktioniert das nicht.
Naja gut, dann wird man sehen, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Also viele Grüne sind dann doch ein wenig unzufrieden, gerade auch die grüne Jugend mit dem, was bis jetzt rausgekommen ist. Aber das werden wir weiter verfolgen. Es geht aber natürlich auch um den Strommix zum Beispiel, den wir in Deutschland, den Energiemix verfolgen. Den Ausstieg aus der Atomkraft beispielsweise, der wird zunehmend in Frage gestellt. Und dazu passt auch unsere Hörerin Frau Wendland. Sie hat uns aus Leipzig angerufen. Schönen guten Tag. Was ist Ihr Punkt in dem Bereich?
Ja, hallo. Mein Punkt ist folgender. Ich stimme sogar mit Frau Kotting-Uhl in vielen Dingen überein. Zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich fehlgehen, wenn wir denken, wir müssten in unserem alten Leben einfach nur einen neuen Elektroantrieb einpflanzen und dann würde alles gut. Also da bin ich ganz bei ihr. Und ich bin auch bei dem Aktivisten, der eben angerufen hat. Aber dem würde ich eigentlich empfehlen, was jetzt zu tun wäre, wäre mal die 6 deutschen Kernkraftwerke instand zu besetzen, die noch laufen und in den nächsten 14 Monaten abgeschaltet werden. Was bedeutet, dass wir da demnächst pro Jahr 60 Terawattstunden weniger CO2, sehr CO2-armen Strom in unserem Netz haben, der voraussichtlich, das sehen wir ja an den Koalitionsgesprächen, dann wahrscheinlich mit Gaskraft ersetzt wird. Das heißt, ich habe die Frage, ist nicht eigentlich unsere Energiewende schon seit 2000 durch diese ausschließliche Fixierung auf den Atomausstieg zuerst völlig falsch aufgestellt worden? Hätte man nicht besser sagen sollen, man steigt zuerst aus der Kohle aus? Und vor allen Dingen, was ich mich immer frage, warum hat man ab 2000, als man die erneuerbaren Energienpolitik aufgesetzt hat, nicht schon damals an die Speicherfrage gedacht? Das ist für mich auch völlig unverständlich.
Okay, das sind zwei verschiedene Punkte, Frau Wendland. Aber
jetzt erst aufkommt.
Ja, danke für Ihren Anruf. Den Punkt haben wir hier auch auf dem Zettel. Es gibt auch einen anderen Hörer, der diese Frage stellt. Und der schreibt zum Beispiel, Herr Busch, ist das Ulrich Busch, auf der Weltklimakonferenz wird darum gerungen, die CO2-Emissionen zu verringern. Und wir wollen ohne Not unsere letzten AKWs abschalten, die pro Jahr 90 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Überall auf der Welt häufen sich die Umweltkatastrophen aufgrund des Klimawandels. Aber unsere Regierung und unsere öffentlich-rechtlichen Medien stellen sich blind und taub, wenn es um die Atomenergie geht. Das ist die Meinung von Ulrich Busch. Unsere Diskussion an dieser Stelle zeigt, wir sind nicht blind für diese Diskussion, sondern wir stellen uns diese Diskussion natürlich und stehen die in den Mittelpunkt. Ja, war das ein Fehler, zuerst aus der Atomkraft und dann auch noch aus der Kohle auszusteigen? Frankreichs Präsident Macron, der setzt auf die Atomkraft, haben wir jetzt wieder gehört, auch Großbritannien. Frau Kotting-Uhl.
Es gibt für alles in der Politik Zeitfenster. Und als wir den Atomausstieg, den parteiübergreifenden, es gab ja den 2000 schon, den Rot-Grün, aber den dann wirklich parteiübergreifenden, der von Frau Merkel eingeleitet wurde nach Fukushima, der hatte diese gesellschaftliche Stimmung im Hintergrund. Wir wollen raus aus der Atomkraft. Frau Merkels eigene Aussage, wenn das in einem Land wie Japan hochtechnologisiert, Demokratie passieren kann, kann es überall passieren. Und dieses Zeitfenster hat ermöglicht, hier den Atomausstieg dann tatsächlich so zu verankern, dass er eigentlich auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil zu viele Parteien beteiligt sind. Es ist eine völlig falsche Frage. Wäre es nicht klüger gewesen, zuerst damals aus der Kohle auszusteigen? Diese Frage hat sich damals nicht gestellt. Dafür gab es keine gesellschaftliche Stimmung und auch keine politische Stimmung. Und ich halte auch diese Sehnsucht jetzt wieder zurück zu der Atomkraft und diese Atomkraftwerke jetzt verlängern bei uns für völlig falsch. Unser Grundziel sind 100% Erneuerbare. Und das besser morgen als übermorgen. Wenn wir darauf zusteuern wollen, dann ist ein Zurückgehen zu Grundlastkraftwerken, die ich nicht rauf und runter regeln kann, und das darf ich bei Atomkraft nicht in großem Tempo. Ein Atomkraftwerk ist nicht dafür gebaut, ständig rauf und runter geregelt zu werden. Das schadet der Sicherheit des Atomkraftwerkes. Und deshalb muss man das vermeiden.
Sehr gerne.
Das heißt, nein.
Ja, Frau Wendland, bitte.
Das stimmt de facto nicht. Das Problem ist einfach, dass Sie halt eine erneuerbaren Energien als Selbstzweckpolitik haben, die dann halt das Klimaziel aus dem Auge verliert. Das mit der Regelfähigkeit von Kernkraftwerken ist tatsächlich ein Mythos der erneuerbaren Energien-Lobby. Also ich habe geforscht in Kernkraftwerken, die fahren dann mit einem Gradienten von 30 Megawatt pro Minute rauf und runter. Das ist de facto auf deren Level, wo die das machen, die Leistung eines Gaskraftwerks da mit diesen Gradienten. Das heißt, was Sie da halt ständig wiederholen, stimmt einfach nicht, ist durch die Fakten nicht gedeckt. Und das wiederum erzeugt natürlich dann auch wirklich diesen, ja, würde ich mal sagen, diese Kultur der Atomablehnung
in Deutschland. Frau Kotting-Uhl, Sie dürfen gleich nochmal darauf reagieren. Ich möchte aber zunächst mal Lars Rover fragen von der CDU.
Naja, ich war jetzt mitten im Satz. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig
okay, für die Diskussion. Ja, dann setzen Sie den Satz noch kurz fort.
Kam Frau Wendland dann rein. Also klar, ich spare mir jetzt Frau Wendland zu widersprechen, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Fakten haben, erleben ja öfters in Deutschland. Aber reden wir nicht vom Runterfahren und Rauffahren, was die Wissenschaftler, mit denen ich zu tun habe, mir bestätigen, sondern reden wir auch davon, dass der Grundlaststrom im Netz sitzt und das Netz verstopft. Wir erleben das in Schleswig-Holstein bereits. Wir müssen erneuerbaren Strom, Windstrom wegwerfen, die Windräder abschalten, wenn viel Strom da wäre, weil die Atom- und die Kohlekraftwerke das Netz besetzen und nicht so schnell runterzufahren sind. Atomkraftwerke sind genauso wenig wie Kohlekraftwerke Partner für die Erneuerbaren. Erneuerbaren, wir haben es heute schon gehört, sind die Speicher in erster Linie.
Herr Rover.
Aber auch viele andere Faktoren. Jetzt
hält's mir, Herr Rover von jetzt der CDU. Mich aber gleich so? Nicht mehr, Frau Kollegin. Also dass die Grundlast da irgendwie die Netze verstopft. Also der Atomausstieg ist aus meiner Sicht beschlossen. Wir haben auch keinen gesellschaftlichen Konsens, wieder einzusteigen. Da bin ich ausgesprochen skeptisch, dass wir so einen Konsens hätten. Ich nehme die Debatte wahr, die wir erleben. Aber ich sehe nicht den Wiedereinstieg in die Atomkraft in Deutschland. Das will ich als erstes mal vorausschicken, weil wir nämlich das Thema des Atommülls bis heute nicht geklärt haben. Und das würde die Leute natürlich wieder
auf die Straße treiben. Dann haben wir das schon mal geklärt.
Mhm. Zum Zweiten, Kohleverstromung ist ja das, was wir danach aussteigen wollen. 2038, im Sondierungspapier steht was drin, wissen wir alle, was da drin steht. Aber wir müssen auch die Fakten angucken. 27% der in Deutschland erzeugten Energie kommt aus der Kohleverstromung im ersten Halbjahr 2021. Also ganz aktuelle Zahlen. Noch vor der Windenergie, noch vor der Solarenergie. Und dass wir da hinkommen wollen, dass wir 100% Erneuerbare haben, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Das ist, glaube ich, auch Konsens in der Gesellschaft, jedenfalls mehrheitlich. Und dazu brauchen wir aber jetzt auch diesen Umbau. Und deswegen ist es schon wichtig, jetzt hier darüber zu reden, was die nächste Regierung macht. Wir haben bisher eine Politik in der Energiepolitik gehabt, und das ist wichtig auch für den Industriestandort, für die Arbeitsplätze, für die gesamte Wirtschaft, dass wir gesagt haben, wir haben auf der einen Seite Versorgungssicherheit, wir haben den Umweltschutz im Blick und wir haben die Preisstabilität. Das ist das energiepolitische Dreieck, wie Deutschland bisher Politik gemacht hat. Und die nächste Bundesregierung muss beantworten, wie sie mit dem Thema Versorgungssicherheit umgeht. Aus der Entscheidung im Sondierungspapier, wir machen eine Pflicht auf bei wirtschaftlichen Unternehmen Solarpaneele auf die Dächer zu machen, ahne ich, dass man aus dieser Versorgungssicherheit, die der Staat bisher in seiner Politik hatte, aussteigen will. Und das muss die Ampel in der Tat beantworten. Wenn sie das will, wird es für viele, viele Investitionen in Deutschland schwierig werden.
Andreas Glück von der FDP, war es ein Fehler? Ich möchte mit dem Punkt bleiben, erst aus der Atomkraft und dann aus der Kohle auszusteigen.
Wenn Sie erlauben, ganz kurz zu Herrn Rover, genauso wie er das jetzt verurteilt in den Ampelkoalitionen, genauso hat es die baden-württembergische CDU gemacht, übrigens nicht nur verpflichtend für Industriegebäude, sondern auch für Privatgebäude. Hier haben wir nämlich eine Solardachpflicht. Also von dem her müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie das so durchkommen. Ich bin der Meinung, wenn wir über das Thema Atomkraft sprechen.
Aber verteuert natürlich das Bauen. Ne? Das
ist so schon nochmal, Sie haben vollkommen recht, aber das ist von dem her, wir versuchen es besser zu machen als die CDU in Baden-Württemberg.
Herr Glück, Sie erinnern sich an meine Frage.
Aber das soll jetzt nicht parteipolitisch sein. Ich möchte aber jetzt weitermachen. Das Thema wäre es richtig gewesen, erst aus der Kohle auszusteigen und in Kernkraft. Ich bin der Meinung, dass uns das Thema Retrospektoskop nicht weiterbringt. Das Wasser ist den Berg runter. Es ist ganz klar, dass die Reise in Richtung erneuerbare Energien geht. Das Problem ist, dass die erneuerbaren Energien nur sehr volatil zur Verfügung stehen. Das heißt, manchmal sind sie voll da. Wir haben zu viel Strom. Anderes Mal haben wir zu wenig Strom. Und jetzt, und das ist das Entscheidende, kann es ja wohl nicht sein, dass wir uns dann mit einer Situation zufrieden geben, wo wir dann in Zeiten der Dunkelflaute wie selbstverständlich auf französischen Atomstrom oder polnischen Kohlestrom zurückgreifen. Das ist übrigens das, was jetzt immer noch heute Alltag ist. Das heißt, wir brauchen viel mehr Anstrengung, wenn es in Richtung geht Speicher, wenn es in Richtung geht Power on Demand. Es gibt manche Anwendungen, da brauchen Sie nicht immer Strom, wenn Sie es einschalten, sondern zum Beispiel bei Kühlaggregaten ist es völlig wurscht, ob die eine halbe Stunde später anspringen. Teilweise eben Power on Demand, Technologieoffenheit und Grundlastfähigkeit. Und letztes Stichwort, Grundlastfähigkeit ist deshalb so wichtig und das möchte ich jetzt auch nochmal an Frau Kötting-Uhl sagen.
Herr Glück, wenn Sie es mit einem Satz machen könnten, weil in der Leitung wartet unser letzter Hörer, Herr Orse, dem möchte ich die Gelegenheit geben, noch sich zu Wort zu melden. Satz dazu noch, ganz kurz.
Also, ein Satz mit ein paar Kommas. Es ist auf jeden Fall so, dass Sie vorher gesagt haben, Frau Kötting-Uhl, es ist wichtig, dass wir da effizient sind. Deswegen batterieelektrische Mobilität und so weiter ist richtig. Es ist effizient, aber wir dürfen nicht nur immer dieses Effizienzprinzip denken, sondern wir müssen auch das Grundlastprinzip denken. Ansonsten werden wir nicht weiterkommen und weiterhin auf Atomstrom aus dem Ausland angewiesen
Unser
sein.
Unser Hörer Herr Osse aus Tautenburg ist 25 Jahre alt und soll das letzte Wort sozusagen haben, zumindest unter den Hörerinnen und Hörern. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Was ist Ihre Meinung?
Guten Tag. Ich wollte auf den Punkt von relativ am Anfang der Sendung nochmal zurückkommen, wo Sie davon sprachen, die Beschlüsse zu 1,5 oder 2 Grad Zielen sind zwar gut, aber die praktische Umsetzung in der Region oder auch nur in Deutschland ist ja wesentlich wichtiger. Das ist genauso mein Punkt, weil die Menschen mitzunehmen, dass sie selber Spaß haben am Klimawandel beziehungsweise an der Bekämpfung und den Maßnahmen dagegen, das ist ja entscheidend. Und ich wollte fragen, wie die Meinung dazu steht, ganz konkretes Beispiel, Windenergieanlagen. Ich stamme ja selber aus Thüringen, bei uns stehen viele Windanlagen. Aber die Gewerbesteuer wird ja häufig noch bei bestehenden Anlagen dort gezahlt, wo die Unternehmen ihren Sitz haben. Das führt natürlich dazu, die Anwohner sind berechtigt oder auch nicht frustriert, dass sie 50 Anlagen neben ihrem Dorf stehen haben. Und die Kommune hat davon zurzeit 0 Euro
okay.
Steuereinnahmen.
Herr Osse, wir möchten da auch noch eine kurze Antwort auch noch liefern auf Ihre Frage. Frau Kötting-Uhl, vielleicht an Sie. Ist das ein Thema für die Koalitionsgespräche?
Das sollte ein Thema sein, ja. Also darüber gibt es ja auch schon sowohl genug Forschung wie auch genug praktische Beispiele, dass natürlich, wenn man sowohl bei der Planung wie auch dann, wo fließt eigentlich der Benefit, der ökonomische hin, wenn man da die Bürger einer Kommune, die davon betroffen ist, einbezieht, dass man dann den Widerstand nicht hat oder sehr, sehr gering nur hat, weil natürlich dann eine Win-Win-Situation entsteht. Und das muss man machen, ja. Das ist etwas, was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren.
Ganz kurz, Herr Rover, dazu einen halben Satz.
Ich finde das einen wirklich interessanten Aspekt, weil dann sich die Blickrichtung auch der Bürgerinnen und Bürger verändern wird.
Klimakonferenz von Glasgow, letzte Chance für den Globus. Das war unser Thema hier in den letzten anderthalb Stunden im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank für diese interessante und detailreiche Diskussion auch. Wir haben gesprochen mit Andreas Glück von der FDP, Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen im Europaparlament, mit Silvia Kötting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen, langjährige Vorsitzende des Umweltausschusses in Berlin im Deutschen Bundestag, und mit Lars Rover von der CDU, jetzt neu gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags in Dresden im Sächsischen Landtag, bisher Energie- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Ihnen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Anrufen, fürs Frage stellen. Hier kommen gleich die Nachrichten dann an Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Olli Werkmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Tag.